Herzlich willkommen bei Frickradio. Ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Aufzeichnung begrüßen. Eine der Traditionen in den mehr als 20 Jahren Frickradio ist es, Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen vorzustellen, um deren Arbeit näher zu beleuchten. So auch heute. Bei uns zu Gast ist Hanna Fiedler von der Selbsthilfegruppe AD für Angehörige von Demenzerkrankten. Was es damit genau auf sich hat, werden wir heute noch erläutern. Zunächst aber die Frage, wie kam es denn überhaupt zur Gründung dieser Selbsthilfegruppe und warum heißt sie denn AD?
Zur Gründung der Selbsthilfegruppe ist es gekommen, eigentlich aus Eigeninteresse. Ich selbst bin Angehörige von einem demenzerkrankten Mann, der eine Sonderform der Demenz hat und habe ihn betreut. Und es hat mich überfordert und ich habe jemanden gesucht, der mich unterstützt, der mir vielleicht sagt, wie ich damit umgehe, der mir in irgendeiner Form zeigt, wie es weitergeht. Und nachdem es aber für diese Form niemanden gegeben hat, habe ich mich dann dazu begeben, selbst eine Selbsthilfegruppe zu machen, mir so Hilfe zu holen und jetzt auch anderen zu helfen.
Mit welchen Problemen kommen denn Menschen zu Ihnen? Was sind denn so die Themen, die die Angehörigen von an Demenz Erkrankten denn bewegen?
Das, was die Leute bewegt, ist, dass sie sehr alleine gelassen sind, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen, dass diese Krankheit oft verschwiegen und versteckt wird und dass man eigentlich Demenz immer nur unter Anführungszeichen mit Alzheimer verbindet und es andere Formen gibt, die es sehr schwierig machen für Angehörige, noch schwieriger als bei Alzheimer damit umzugehen und die Leute oft sehr jung sind noch.
Wie meinen Sie, wenn Sie sagen, noch schwieriger als bei Alzheimer? Oder würden Sie Alzheimer nicht zur Demenz dazuzählen?
Doch, Alzheimer ist aber nur eine Form der Demenz und meistens wird es umgekehrt gesehen. Da heißt es, Demenz ist Alzheimer. Das ist es aber nicht.
Jetzt fangen wir mal ganz vorne an, sozusagen. Welche Formen von Demenz gibt es denn? Und ist der Begriff Demenz denn überhaupt angemessen? Denn ich habe einmal gelesen, der bedeutet ohne Geist, was demjenigen, den es betrifft, wohl auch nicht sehr charmant entgegenkommt.
Das ist richtig und es ist auch komplett falsch, das so zu sehen, weil Demenz soll bedeuten, es gibt eine nachlassende Gehirntätigkeit. Ja, das stimmt, aber ohne Gehirn oder ohne Sinn oder sonst irgendwas sind die Leute absolut nicht. Das kann man nicht sagen, deswegen ist es auch wirklich nicht angemessen, das ist richtig. Und Formen von Demenz gibt es halt unterschiedliche, ich sage auch immer Menschen mit Demenzdiagnose, weil ich finde, das ist eher angemessen. Es gibt eine Diagnose, die halt gegeben wird, aber das sagt noch wenig. Aber es kommt darauf an, es gibt Formen, die zum Beispiel mein Mann hat, da ist der Teil im Gehirn als erstes abgestorben oder beeinträchtigt, bei dem das Sozialverhalten sitzt. Das heißt, alles, was mit Benehmen, mit unserem sozialen Zusammenleben zusammenhängt, das ist ihm verloren gegangen schon vor vielen Jahren. Und dann gibt es Demenzformen, die daraus entstehen, dass Parkinson eines der Krankheiten ist und das greift auch einen Teil des Gehirnes an. Aber bei all dem hat das jetzt mit dem nicht mehr Gehirn oder mit Lea oder so nichts zu tun.
Sie haben Ihren Mann kurz angesprochen, ja. Franz mit Vornamen.
Ja.
Bei ihm ist die Diagnose ein paar Jahre her. Inwiefern hat er sich seit Beginn der Diagnose verändert?
Erst einmal ist die Diagnose schon sehr spät gestellt worden. Da hatte er das vermutlich schon circa 15 Jahre und man hat es nicht gemerkt. Vor 5 Jahren ist es auch diagnostiziert worden und seitdem hat er sich so verändert, dass er absolut keine Distanz mehr einhalten kann zu anderen Menschen. Dass er überhaupt nicht mehr weiß, wie man sich verhält oder wie man sich benimmt. Das heißt, er geht auch und wenn jemand im Schanigarten einen Kuchen isst, geht er hin, nimmt ihm die Gabel aus der Hand und isst von dem Kuchen, weil er meint, was gut ist, gehört auch ihm. Er kann keine Distanz bei Frauen einhalten, also er ist sehr, sehr distanzlos. Er ist sexuell übergriffig in der Zwischenzeit und da gibt es halt sehr viele Situationen, die es dann auch für einen Angehörigen schwierig machen.
Sie haben ja in einem Interview mal gemeint, Sie waren anfangs der Auffassung, Ihr Mann wolle Ihnen das zu Fleiß tun, wie man in Wien sagt, also ja. Sie zum Narren halten würde, wollte der Duden dazu sagen, und sind erst im Lauf der Jahre drauf gekommen, dass da was ganz was anderes dahinter steckt. Und ich glaube, im Zuge eines Schlaganfalls wurde dann erst die letzte Diagnose gestellt.
Und zwar so, dass es auch eine typische Situation für Menschen in meiner Situation, bei dieser Erkrankung ist, ich bin ins Krankenhaus gekommen, weil ich ihm die Sachen bringen sollte, weil er mit der Rettung hingeführt worden ist und bin begrüßt worden von den Schwestern mit den Worten, sagen Sie mal, ist der immer so? Und ich wusste nicht wirklich, wovon die reden zu dem Zeitpunkt, aber es war so, dass er zuerst linksseitig gelähmt war durch den Schlaganfall. Das ist dann mit der Analyse, also mit Medikamenten wieder weggekommen und sobald er sich wieder bewegen konnte, hat er den jungen Schwestern an die Brust gegriffen oder zwischen die Beine. Und das haben die gemeint mit dieser immer so. Und das habe ich dann verneinen müssen, aber es hat sich dann herausgestellt, dass das diese Krankheit ist, die dann komplett durchgebrochen ist, die vorher schon da war und nicht erkannt.
Und wer hat dann schlussendlich den Ausschlag gegeben, um medizinisch gesehen die korrekte Diagnose zu stellen? War das ein Arzt? War das jemand aus der Pflege? Wer hat sozusagen den entscheidenden Hinweis geliefert?
Den Hinweis geliefert hat eigentlich eine Sozialarbeiterin in der Rehab am Rosenhügel. Weil der Rosenhügel ihn nicht betreuen konnte, weil er einfach nicht mitgemacht hat, beziehungsweise sich nur dagegen gearbeitet hat, weil er gar nicht gewusst hat, was er da tun soll. Und die hat gemeint, bitte gehen Sie zum psychosozialen Dienst, da könnte irgendwas sein, lassen Sie ihn anschauen. Und dort ist dann von einem Arzt festgestellt worden.
Inwiefern hat sich Ihr Alltag seither verändert? Weil Sie haben gesagt, das ist ein schleichender Prozess.
Ja.
Wie schaut jetzt so ein Tag, ein typischer Tag, so es den überhaupt gibt, bei Ihnen beiden aus?
Jetzt im Moment hat sich da ganz viel verändert, weil am Anfang war es so, dass ich langsam habe müssen meinen Betrieb aufgeben, meinen Beruf aufgeben. Ich habe mich ganz ihm widmen müssen, weil er Aufsicht gebraucht hat. Er hat ja nicht Pflege gebraucht oder Betreuung, sondern eher Aufsicht. Jemanden, der für ihn da ist, wenn er was braucht. Und da hat sich schleichend verschlechtert, weil ich schleichend mehr machen sollte und musste und gebraucht worden bin. Und vor einem Jahr bin ich selbst operiert worden und konnte ihn nicht mehr begleiten, betreuen und beaufsichtigen. Das heißt, er musste in eine Pflegeeinrichtung und seltsamerweise fühlt er sich dort wohl, dass er gar nicht mehr weg will. Und dass ich jetzt, mein Leben jetzt so ist, dass ich beginne, meinen Betrieb wieder aufzubauen, wieder selbst was zu tun, selbst was beizutragen für mich, aber dafür mindestens jeden zweiten Tag zu ihm zu fahren und ihn zu besuchen, mit ihm Kaffee zu trinken, jetzt wieder auch mit ihm zu kuscheln, auch wenn das wenig Thema ist in der Öffentlichkeit.
Wieso meinen Sie, es sei wenig Thema in der Öffentlichkeit?
Weil die Öffentlichkeit nichts wissen möchte davon, dass man mit Menschen, die das anders sehen oder die sich anders entwickeln, auch körperlichen Kontakt haben kann und möchte. Das sieht die Öffentlichkeit offensichtlich nicht so gern. Das hören sie nicht so gern.
Apropos hören sie nicht so gern, was sind so die gängigen Meinungen, / Vorurteile in Bezug auf Demenz? Und welche davon treffen aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung zu? Und welche sind in die Kategorie Humbug zu stecken?
Ah ja, da gibt es vieles. Also eines davon ist ein Urteil, Vorurteil, ist, na, die kriegen ja eh nichts mehr mit, das ist eh egal. Und das ist nicht so. Das ist absolut nicht so. Die Menschen denken vielleicht anders, also sie agieren anders. Sie können vielleicht nicht mehr so gut aus dem Kopf denken, nicht mehr die Logik bedienen, aber was sie können, was sie tun und möglicherweise sogar mehr als vorher, sie denken mit dem Bauch und sie denken mit dem Herz und das kriegen sie sehr wohl mit und das soll man nicht unterschätzen, das ist eines der Urteile, das überhaupt nicht stimmt. Der zweite ist, man hätte ja vorher was tun können, es gibt ja Präventivmaßnahmen, man muss nur mehr denken, man muss so Dokus lösen und keine Ahnung, was auch immer. Ich finde, dass das eine Schuldzuweisung ist und ich finde, dass diese Schuldzuweisung einfach unfair ist. Weil da würde es ja dann bedeuten, ich bin selber schuld, wenn ich das habe, weil ich habe weniger gedacht und das stimmt einfach nicht. Da gefallen mir andere Zugänge einfach besser, wenn es heißt, komm vielleicht mein Leben nicht mehr so gut zurecht oder ich glaube nichts ändern zu können und deswegen ist ein anderer Teil meines Gehirns nicht bereit, das zu übernehmen. Also der Zugang ist schöner. Was aber stimmt, ist, dass oft Angehörige oder auch Leute selber die anderen nicht teilhaben lassen an der Krankheit und denen gar keine Chance geben, damit sich zu konfrontieren oder was zu tun. Das ist was stimmt. Also die Leute verheimlichen das und damit kriegen die anderen gar keine Chance, damit umzugehen.
Jüngsten Erhebungen zufolge gibt es ungefähr 130.000 Menschen in Österreich, die mit Demenz leben. Und Sie haben gemeint, es bestünde die Gefahr, dass sowohl jeder Mensch, der mit Demenz lebt, als auch sein Umfeld die Kontakte schrittweise verliert. Ist das jetzt aus dem Grund passiert, den Sie vorher genannt haben, oder gibt es dafür noch andere Einflussfaktoren, die es einfach schwierig machen, ein soziales Umfeld aufrechtzuerhalten und am sozialen Geschehen weiterhin teilzuhaben?
Es gibt schon noch zusätzliche Dinge, die das erschweren. Es ist auf der einen Seite so, dass auch dass eben die Umwelt oft nicht gut damit umgehen kann oder man ist selber konfrontiert, das könnte mir auch passieren. Das ist was halt ganz stark im Vordergrund steht. Aber es sind auch andere soziale Dinge, weil ich kann mit meinem Mann jetzt nicht in ein Café gehen. Wenn ich mit ihm in ein Café gehe, weiß ich nicht, was als nächster passiert. Er lässt seinen Trieben freien Lauf, wenn er irgendwo hingeht. Und das ist nicht schön. Das ist auch für mich, wenn ich irgendwo mit hingehe, nicht schön. Er hat bei uns in der Umgebung, und ich wohne im Freihausviertel, dort gibt es ganz viele Lokale, er hat in 7 Lokalen Lokalverbot. Er hat Lokalverbot beim Hofer. Das muss man erst einmal zusammenbringen. Ja? Also das sind natürlich die Kontakte, die mir dann fehlen. Und Freunde und Familie, die haben sich schon lang zurückgezogen. Wobei viele davon nicht gerne mit der Krankheit konfrontiert werden, weil sie nicht damit umgehen können. Ich bin langsam hineingekommen.
Kann man Angehörige schulen im Umgang mit dieser Erkrankung und den ja, wie? Weil ich glaube, da haben sie auch Dinge initiiert seitens der Selbsthilfegruppe.
Ja, es gibt schon einige Dinge, was man tun kann. Man kann die Leute ein bisschen darauf hinweisen, wie das mit der Kommunikation ist. Man kann ihnen ein bisschen ein Verständnis für diese Krankheit auch den Angehörigen geben, warum was wie passiert. Wenn man das weiß, dann vermeidet man viel, dann kommt Aggression nicht so schnell hoch oder solche Dinge. Da kann man schon viel machen. Aber man sollte die Angehörigen auch nicht überfordern. Es hat einen Grund, warum dieser Beruf der Betreuung zu erlernen ist. Das kann nicht jeder. Da kann man nicht einfach vorbeikommen und sagen, du bist Angehöriger, du kannst das eh. Das ist ein qualifizierter Beruf.
Können Sie uns da Beispiele geben, wenn Sie sagen, auf eine Kommunikation achten, die Aggression vermeidet? Man liest immer wieder, man soll sozusagen die Menschen nicht zwanghaft versuchen, ins Hier und Jetzt zurückzuholen oder nicht zwanghaft versuchen, mit Daten und Fakten entgegenzuwirken. Gibt es da Tipps von Ihrer Seite von Fehlern, die sich immer und immer und immer wieder wiederholen?
Ja, da gibt es eigentlich zwei, die mir immer gleich einfallen. Das erste ist, da möchte ich vielleicht nur ein Beispiel sagen, wenn man sich vorstellt, man ist in seiner Stammkneipe und man muss ganz, ganz dringend aufs Klo und man weiß genau, wo man hin will und jetzt geht man, weil man die Blase voll ist und man will aufs Klo. Und dann kommt irgendwer, nimmt einem an den Schultern und dreht einem woanders hin und sagt, wir müssen jetzt dorthin gehen. Und ich weiß, aber ich muss aufs Klo und ich muss dort und ich will alles tun, damit ich rechtzeitig dorthin komme und irgendwer hindert mich. Na klar, wäre ich aggressiv. Und das passiert dem Menschen. Das ist eines der Beispiele, wo man sagt, da kann man sich vorstellen, ah ja, da muss ich halt anders versuchen, den zu überzeugen, woanders hinzugehen oder so. Und was zweites ist, dass ich ja zur Kenntnis nehmen muss, der Mensch ist in der Situation, der glaubt das und für den ist das so. Den kann er nicht irgendwas anderes erzählen. Da muss ich zur Kenntnis nehmen und ich sollte ihn, wenn ich ihn jetzt ablenke oder versuche, in eine andere Richtung zu bringen, muss ich das aus seiner Welt machen. Ich muss versuchen, in seine Welt einzutauchen. Ich kann es ja noch, er kann es ja nicht.
Eine Pflegekraft in einem Seniorenheim hat mir mal erzählt, eine ihrer Bewohnerinnen dort glaubt immer, sie bekommt gerade ihr Kind. Und sie davon abzubringen, bringt nichts. Also sagt sie immer, wir gehen zuerst Zähne putzen und dann.
Genau.
Und wir gehen zuerst essen und dann. Also genau. Dieses in eine andere Welt hineindenken, kann man das lernen?
Ja, das kann man lernen. Das ist gar nicht einmal so schwer, wenn man bereit ist. Weil man kann sich viele Dinge vorstellen. Und wenn es jemanden gibt, der einem das anhand von Beispielen zeigen, erleben lassen oder kann, dann kann er das lernen. Und viele machen es auch gern. Es ist nur eine Sache, die man beachten muss, wenn man das macht. Es ist auch, man muss dann mit sich gut zurechtkommen, weil sich selber einmal zu konfrontieren mit bestimmten Dingen ist nicht ganz so einfach.
Inwiefern? Womit wird man denn dann selber konfrontiert, wenn man versucht, die Welt eines anderen zu begreifen?
Ich glaube, dass viele der Gefahr anheimkommen, dass sie glauben, wenn ich in den Schuhen des anderen gehe, dann bin ich wer anderer. Ich bin nicht wer anderer, sondern ich bin nur wer in fremden Schuhen. Und ich werde dann mit einer Situation konfrontiert, wo ich was erlebt habe. Und das kennt, glaube ich, jeder. Er weiß, wenn er selber was erlebt hat mit den Eltern und mit denen redet, glaubt man, man ist in zwei verschiedenen Filmen. Die Eltern haben was anderes erlebt als man selber. Das ist aber auch bei Partnern so. Das ist auch bei anderen Menschen so. Und da kann man dann sagen, ich werde dann konfrontiert, was ist meine wirkliche Wahrheit und ist sie wichtig? Mhm. Und wie wichtig ist sie für mich oder für den anderen oder für die Umgebung?
Auf der Suche nach der Wahrheit, was findet man da unterwegs?
Es ist ziemlich schwierig. Man findet Dinge, die man sich selbst zurechtgebogen hat. Und die will man nicht immer wissen.
Also auch ein Stück weit sozusagen ein Umgehen mit dem eigenen Empfinden und eigenen Erleben.
Ja, und mit dem, dass man zur Kenntnis nehmen könnte oder diese Chance besteht, zu erkennen, dass was ich gemacht habe, war zu dem Zeitpunkt, wie ich es gemacht habe, richtig. Und das ist nicht so einfach anzunehmen.
An dieser Stelle würde ich vorschlagen, machen wir jetzt einmal einen Cut, spielen ein wenig Musik. Wir haben uns für Schlager entschlossen. Ich darf um circa eine Minute Zuspielung bitten. Dann werden wir auf die Bedeutung von Musik und anderem zu sprechen kommen, bevor wir dann auch ein bisschen die wissenschaftliche Seite der Demenz beleuchten.
Ich lebe unerhört solide und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben. Und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich hatte neulich grad Geburtstag, oh, diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Party. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokoladezentner schwer. Da hat's mich plötzlich fortgerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann.
Ich lebe unerhört solide, haben wir früher gehört von der Trude her. Aber der Lebenswandel ist das eine, die Wissenschaft das andere. Bevor wir in die wissenschaftliche Dimension einsteigen. Sie haben gemeint, eines der Charakteristika von Leben mit Demenz ist, dass sich auch die Persönlichkeit desjenigen, den es betrifft, sehr stark verändert. Ja. Was sind denn so die häufigsten Veränderungen, von denen Ihnen Angehörige berichten?
Die häufigsten Veränderungen sind, dass zuerst einmal ein sehr, sehr starker, unter Anführungszeichen, Egoismus hochkommt. Ich würde das jetzt nicht unbedingt Egoismus bezeichnen, sondern eine Selbstreflexion, die wir vorher nicht hatten, weil wir vom Sozialisieren vielleicht ein bisschen abgeschabt worden sind. Aber die Leute sind sehr stark ich selbst. Also mein Mann zum Beispiel erklärt, ich bin der Kaiser. Und so benimmt er sich auch. Das hilft dann ein bisschen, wenn ich sage, ich bin die Kaiserin und die hat mehr zu sagen. Aber das ist ein Teil davon. Und ein anderer Teil ist, dass natürlich durch diese Sachen, die kurzfristig waren, vergessen, das aber überspielen zu wollen, eine Veränderung stattfindet. Jemand, der zuerst geradlinig war, der dann beginnt zu verstecken. Oder jemand, der sehr geradlinig mit anderen gesprochen hat, plötzlich Angst hat, dass ihm Sachen weggenommen werden, weil er nicht mehr weiß, wo er sie hingelegt hat. Und das sind Veränderungen, die halt stattfinden.
Ist es häufig so, dass sich das ins Gegenteil verkehrt? Also, dass der Choleriker dann plötzlich milder wird und der Geradlinige plötzlich Angst besetzt, oder ist das ein Klischee, dass es sich immer ins Gegenteil verkehren muss?
Das ist ein Klischee, es ist nicht immer das Gegenteil, aber es fällt manchmal, als wäre es das Gegenteil auf, weil diese einzelnen Charakterzüge haben wir alle. Und manchmal leben wir die einen und dann leben wir die anderen auch. Und da ist es eher so, dass ein anderer Charakterzug auch noch hochkommt, den man noch nicht kennt.
Sie haben gemeint, vorhin kurzfristiges wird vergessen, aber langfristiges bleibt offenbar bis zum gewissen Grad erhalten.
Ja.
Weiß die Forschung schon, warum dem so ist?
Es soll angeblich, so ist es mir gesagt worden, ähnlich sein wie bei einem Schock, dass das plötzlich, das was zuletzt war, einfach nicht mehr bedacht wird oder nicht mehr da ist. Das wird an einer Stelle im Gehirn abgelegt, die halt gerade nicht weiter kann. Ich erkläre mir es aber zusätzlich so, nachdem ich aus dem Lerntraining komme, dass diese Bahnen noch nicht so gefestigt sind. Wenn wir nachdenken oder uns was stark merken, heißt das, wir haben das schon öfter gemacht, das merken wir uns länger. Und diese Bahn ist einfach noch nicht gefestigt, wenn das erst vor 5 Minuten war. Und es geht dann nicht mehr so schnell wie früher.
Das heißt, das Beschreiben der CD geht sozusagen langsamer und schon Geschriebenes kann memoriert werden.
Ja, weil es ja öfter wiederholt wird. Und durch das öftere Wiederholen ist es fester gefestigt.
Das ist auch der Grund, warum wir uns bei dieser Sendung für alten Schlager entschieden haben, weil man weiß, dass Musik, aber auch, Sie haben gemeint, Geschmack, besonders ja. Geschmack für Süßes, ja. eines der letzten Dinge sei, das verschwindet.
Ja, das ist richtig. Musik ist etwas, was uns immer schon ganz stark zurückholt. Das kennt jeder Gesunde von uns. Dieses, das ist unsere Musik oder das ist unser Lied, das kennt fast jeder und sowas ist dann auch, das kann einem wieder zurückholen. Und beim Geschmack ist es ganz stark so, das ist das Erste, was wir erkennen als eigene Geschmacksrichtung. Im Babyalter ist süß, die Muttermilch ist süß, die hat eine bestimmte Süße. Und das ist auch das Letzte, was uns bleibt oder was am längsten erhalten ist. Und deswegen kommt eine ganz große Sucht zusätzlich zu dem, das gut schmeckt.
Selbsthilfegruppe hat momentan 7 Mitglieder, haben ja. Sie gemeint. Ja. Neue sind willkommen.
Ja.
Und wir haben im Vorgespräch auch gesprochen über den Stand der Forschung. Und Sie haben gemeint, ein Ansatz von den neueren Forschungen würde Ihnen besonders gut gefallen.
Mir gefällt besonders gut der Ansatz von Professor Hüther, der erforscht hat oder einmal festgestellt hat und sagt, wenn ein Gehirnteil von einem Unfall oder sonst wo geschädigt ist, dann kommt es sehr häufig vor, und es kommt sehr oft vor, dass ein anderer Gehirnteil die Arbeit übernimmt. Und seine Idee ist auch zu erforschen, warum tut es das bei Demenz nicht? Warum forscht man eigentlich immer nur an den Defiziten und nicht an der Möglichkeit zu sagen, da könnte doch ein anderer Teil was übernehmen, was ist es? Es gibt die Nonnenstudie, die sagt, es gibt Nonnen, bei denen nach dem Tod festgestellt worden ist, sie hatten ein Alzheimer-Gehirn, das war komplett kaputt und es hat sich nicht geäußert, überhaupt nicht. Aber die leben in einer Welt, in der sie sich auskennen, die leben in einer Welt, die sie gern verändern wollen, nämlich noch verbessern. Und sie leben in einer Welt, bei der sie die Möglichkeit sehen, diese Verbesserung zu machen. Und wenn diese 3 Dinge zusammenfallen, dann macht das Gehirn auch was Neues. Aber wer von uns kennt sich in unserer Welt schon aus? Wer glaubt, was verändern zu können? Ich glaube, daran hakt's.
Die oft zitierte Nonnenstudie, muss man sagen, stammt aus den 80er Jahren, ja. ist eine amerikanische Untersuchung ja. unter Ordensschwestern. Ich glaube, also 100 Schwestern oder so wurden untersucht und deren kognitive Fähigkeiten wurden mehrfach getestet. Ja. Und es wurden auch nach dem Tod dann die Gehirne untersucht. Und dabei trat unter anderem zutage, dass es sehr wohl Veränderungen gab im Gehirn, die sich aber nicht bemerkbar gemacht haben im Alltag. Und andere wiederum waren nachweislich dement, hatten aber keine solchen Veränderungen. Ja. im Gehirn und deshalb beginnt die Forschung, sich nicht nur auf die sogenannten Plaques, also die Ablagerungen ja. im Hirn zu stützen, sondern auch noch andere Wege auszuloten.
Genau so ist es, ja.
So viel zur wissenschaftlichen Diskussion, aber bevor wir endgültig abschließen, muss ich schon noch eine letzte Frage loswerden, nämlich Sie haben gemeint, das sei oft für Angehörige nicht einfach, die Unterstützung zu bekommen, die es brauche, gerade wenn es um finanzielle Unterstützung geht, Stichwort Einkommen, oder auch wenn es um Kurzzeitunterstützung bei der Betreuung/Pflege ginge. Wenn Sie 1 oder 2 Wünsche frei hätten, was würden Sie denn sofort umsetzen wollen als Unterstützung für Angehörige?
Also was mir ein ganz großes Anliegen wäre, das hätte ich auch mir sehr gewünscht, dass es das finanzielle Möglichkeiten gibt und sei es in Form eines Schecks oder sonst irgendwo, wo der Angehörige einmal im Monat zumindest mit irgendwem sprechen kann, einmal im Monat eine psychologische Betreuung hat, eine Unterstützung, eine Begleitung, wo man sich aussprechen kann, wo man eventuell Tipps kriegt. Das wäre eine ganz große Hilfe.
Also ein Setting, wo man das eigene Tun reflektieren kann, aber auch von externer Seite den einen oder anderen Hinweis bekommt, was man denn ändern könnte oder wo man ansetzen könnte. Meinen Sie so eine Art regelmäßige, nennen wir es Supervision?
Ja, und zwar genau in der Richtung, die dann bedeutet, es geht um mich als Angehörige und nicht um mich als derjenige, der Hilfe gibt. Es geht um das, wie es mir geht und nicht um das, dass ich noch besser dem anderen helfen kann, weil dafür gibt es viel Unterstützung.
Wobei Freakradio aus seinem Selbstverständnis kommt, aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und hat aber angehörige Menschen immer mitgedacht. Insofern ist das jetzt hier heute eine der wenigen Sendungen, wo Sie sozusagen für Ihren Mann sprechen, weil normalerweise handhaben wir das immer so, dass Personen, die mit einer Erkrankung leben, selber zu Wort kommen. Heute haben wir das bewusst umgedreht.
Das finde ich auch ganz toll, weil ich auch der Meinung bin, auch beim demenzerkrankten Menschen, so lange wie möglich muss er selber entscheiden können. Und irgendwann einmal, und das ist jetzt auch das geflügelte Wort meines Mannes, entscheid du, ist sein Satz, den er sagt, weil er nicht mehr entscheiden möchte, kann. Er hat sein ganzes Leben getan, aber jetzt übernehme ich das halt für ihn und versuche das so zu machen, wie ich weiß, dass er gerne gehabt hätte.
Das heißt, auch in seinem Sinne entscheiden? Oder
ich versuche so gut
wie man das
kann.
Für jemand anderen entscheiden, ohne genau zu wissen, was er oder sie will?
Ich kann es nur annähern. Ich kann mich da tatsächlich nur annähern in dem Bereich, dass ich sage, ich hab 28 Jahre mit ihm verbracht, wir haben ganz viel Zeit verbracht und ich kann sagen, ich kann ungefähr sagen, wie er reagiert hätte, als Gesunder natürlich, nicht als jetzt Erkrankter. Und dann kann ich sagen, ich kann versuchen, mich anzunähern an das, was ich glaube, dass er sich gewünscht hätte. Mehr kann ich nicht leisten.
Wobei man halt mit einer Näherung oft, wie der Name sagt, in die Nähe kommt, aber ob man genau hintrifft, weiß dann oft die Erfahrung.
Möglicherweise, und möglicherweise werde ich es gar nicht erfahren. Möglicherweise wird es nur sein, dass ich an ihm vielleicht erkennen kann, ob er das jetzt akzeptiert oder nicht. Da muss ich halt genau aufpassen.
Und ist das etwas, das man in Filmen oder Büchern oft zitiert bekommt, ist diese Schwelle, wo man sich nicht mehr erinnern kann, dass man Sachen vergisst. Ist das bei Ihrem Mann schon passiert oder bekommt er seine Erkrankung schon auch mit?
Seit ungefähr 1,5 Monaten nicht mehr so gut. Er kriegt ein bisschen was mit, aber er kann sich nicht mehr so gut erinnern. Bis dahin hat er das alles gemerkt, aber da war seine Krankheit für ihn noch sehr, vielleicht sogar günstig, weil er es zwar bemerkt hat, aber für richtig gefunden hat, weil er hat ja alles richtig gemacht.
Jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen. Wir stehen eine Minute sozusagen vor Abschluss. Und es ist schon die Frage, was würden Sie sich wünschen, wenn man jetzt die andere Seite beleuchten. Wir haben bereits gemeint, was es braucht für die Angehörigen. Was würden Sie denn sagen, brauchen diejenigen am meisten, die mit der Demenz leben?
Ich glaube, das sind zwei Dinge. Erstens einmal, dass sich andere nicht berufen fühlen, zu glauben, zu wissen, was der Erkrankte will und schon gar nicht Fremde. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und das Zweite ist, dass es mehr Leute gibt, die sich mit dem Thema so auseinandersetzen, dass sie auch mit Demenzerkrankten umgehen wollen und können.
Ja, ich glaube, das ist das, was man landläufig als ein schönes Schlusswort bezeichnen würde. Ich sage danke für ein sehr interessantes Gespräch zum Thema Demenz.
Dankeschön.
Wir schließen ab mit Schlager wiederum. Bill Ramsey, technisch unterstützt wurden wir heute von Elmar Peinelt. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.